Liebe Fußballfreunde, liebe Fußballfreundinnen, das ist die 89. Folge des Bubegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hof und da mein Kollege Alexander Müller noch im verdienten Sommerurlaub weilt, habe ich mir heute keinesfalls nur Ersatz ins Studio geholt, sondern jemanden, der die Zukunft des SV Waldhof mitgestalten soll. Kai Hertling, den neuen Leiter der Nachwuchsabteilung des SVW. Hallo Kai.
Hallo.
Kai, du hast bis zum vergangenen Mai mit kurzen Unterbrechungen, zu denen auch ein halbes Jahr im Regionalliga-Trikot des SV Waldhof gehörte, 22 Jahre bei der TSG Hoffenheim verbracht. Als Spieler von der Verbandsliga bis zur Bundesliga, als Nachwuchstrainer in der TSG-Akademie. Wie sehr schlägt das Herz schon blau-schwarz? Oder anders gefragt, wie sehr schmerzt da die 0-1-Derby-Niederlage der Drittligamannschaft gegen Saarbrücken vom vergangenen Wochenende?
Ja, natürlich ist es so, 22 Jahre bei einem Verein zu verbringen, das ist schon extrem lang. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob es das heute in diesem Fußball noch gibt. Eine tolle Zeit, tolle Menschen kennengelernt, das vergisst man nicht. Und jetzt seit 2 Wochen beim SV Waldhof, es fühlt sich schon sehr, sehr vertraut an, wurde top aufgenommen, für mich da wohl. Klar, jetzt am Wochenende das Ergebnis natürlich suboptimal und ja, schauen wir mal.
Ja, du bist jetzt nicht direkt bei der ersten Mannschaft involviert, aber was macht dich mit dem Blick von etwas weiter innen vielleicht, als den wir haben, zuversichtlich, dass es nach der Länderspielpause wieder ein bisschen nach oben gehen kann dann mit dem SV Waldhof?
Ja, es ist tatsächlich so, dass ich so nah gerne dran bin, weil wir einfach unsere eigenen Themen gerade im Nachwuchs haben und da schon auch einiges zu tun ist gerade. Ich glaube, dass wenn man jetzt einfach mal das Komplettpaket sieht am Samstag im Stadion, die Kulisse, die Fans, das ist schon was Besonderes, also was da einfach auch geliefert wird und wie die Mannschaft unterstützt wird. Wir haben jetzt, oder besser gesagt, die Profis haben jetzt 2 Wochen Spielpause und haben Zeit zu trainieren. Ich glaube, die sollte man nutzen und bin davon überzeugt, dass das genutzt wird. Und in Rostock sieht es dann, bin ich mir auch sicher, besser aus.
Auch weil der Kader eigentlich gut aufgestellt ist, wie man den Eindruck hatte vor der Saison?
Das sehe ich genauso. Ich finde den Kader sehr interessant, auch in der Breite. Gute Spiele verpflichtet, gute Transfers getätigt, viel Fleiß steckt da drin auch, gerade von den Verantwortlichen und ich glaube, da kann man schon noch was reißen.
Okay, dann sehen wir mal mit dir zuversichtlich sozusagen. Viel weiter wollen wir da in der Analyse auch gar nicht gehen, aber die Verbindung von der ersten Mannschaft zur Jugend ist natürlich da. Du hast in deinem ersten Interview mit meinem Kollegen Marc Stevermir zum Beispiel von der Strahlkraft des SV Waldhof gesprochen. Die haben wir am Wochenende, abgesehen vom Ergebnis und vielleicht auch vom Auftritt, ja wieder gesehen. Mehr als 15.000 Zuschauer da im Stadion waren, Derby-Atmosphäre auf den Rasen gepusht haben. Sind es auch diese atmosphärischen Momente, die ein junger Fußballer aufsaugt und sagt dann vielleicht, da will ich auch mal stehen? Ist das so ein Pfund, mit dem der Waldhof weiter wuchern kann?
Ja, ich glaube schon. Ich meine, es ist ja auch selbst für mich so, wenn ich auf der Tribüne sitze und es ist aktuell Drittliga-Fußball, das macht schon Spaß, das fühlt schon gut an. Wenn da die Hütte voll ist und die Stimmung gut ist, das hat schon was. Auch in der Jugend ist es schon so, wenn ich die U17 anschaue, 250 bis 450 Zuschauer in den ersten 2 Heimspielen da, das hat schon ein gutes Gefühl. Das sind schon Leute, die stehen dahinter, die machen das gerne für diesen Verein. Da ist eine gewisse Geschichte dahinter. Und ich glaube, das sollte für uns einfach auch, so wie ich es schon gesagt habe, ein Faustpfand sein, auch für die Jungs, für die jungen Talente, die wir hier haben, sie hier bei uns zu halten, um ihnen vielleicht die Möglichkeit zu geben, selbst auch mal im Karl-Benz-Stadion zu spielen, klar.
Ist die Perspektive dritte Liga im Umfeld der Nachwuchsleistungszentren jetzt in Hoffenheim, Karlsruhe, Mainz, Darmstadt, Kaiserslautern, die Konkurrenz ist ja da immens im Südwesten. Ist das überhaupt ein Anreiz, mit dem man Jugendspieler locken kann? Weil das andere ist alles erste Liga, zweite Liga, die Top-Talente werden vielleicht den Weg automatisch dahin gehen oder muss man sich einfach davon freimachen und versuchen, seinen eigenen Weg zu gehen, sein eigenes Angebot zu machen, das sich vielleicht auch irgendwie ein bisschen unterscheidet?
Ich glaube schon, dass wir unser eigenes Ding machen müssen. Jugendarbeit ist auch was Nachhaltiges. Also wir müssen was aufbauen, wo wir dann in 3 bis 5 Jahren unsere Früchte daraus ziehen können. Natürlich ist mir bewusst, dass wir jetzt gerade hier in der Region mit der TSG Hoffenheim einfach ein Ausnahme-NLZ haben. Der KSC macht es gut. Aber auch die anderen NLZs hier in der Umgebung sind sehr attraktiv und wir müssen unseren eigenen Weg finden. Wir müssen einfach auch die jungen Talente davon überzeugen, dass hier gute Arbeit geleistet wird mit guten Trainern, mit einer Idee, mit einem klaren Plan. Wie wollen wir euch fördern? Was bieten wir euch an? Und da ist es, glaube ich, schon auch so, dass wir eine Stadt und eine Region hier haben, wo sehr, sehr viel junge Talente da sind. Wir müssen ihnen einfach was bieten. Und ich bin davon überzeugt, dass gerade auch in einem jüngeren Alter es sehr reizvoll sein kann, nicht diese weiten Autofahrten auf sich zu nehmen, sondern wenn was in der Stadt ist, wie hier in Mannheim, was gut ist, warum sollte man dann fahren? Und das sollte unsere Aufgabe sein, sie einfach ja, so zu betreuen, dass sie sich hier wohlfühlen und ihnen einfach auch eine, ja, so einen Weg vorzeichnen. Darum geht's. Und ich glaube, wenn man dann so ein paar Beispiele nennt oder sich orientieren kann, finde ich immer die Freiburger Fußballschule sehr, sehr interessant, die, glaube ich, auch mit wenig Mitteln dort steht, wo sie jetzt steht, mit einem Plan, auch mit einer Durchlässigkeit. Das finde ich schon sehr, sehr gut.
Und wie kommen die jungen Spieler zum Waldhof dann? Die kommen ja nicht von allein angelaufen. Muss man durch die Stadt laufen? Muss man sich Jugendspiele am Wochenende anschauen? Auch ein bisschen weiter vielleicht im Umkreis? Wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr so ein Scouting-System, wo man dann auch guckt, wo sind die Talente jetzt im direkten Umfeld und die dann versucht zu überzeugen, den Schritt zum Waldhof zu gehen?
Ja, ich glaube, wir müssen fleißig sein. Wir sind da jetzt auch schon am uns aufstellen, dass wir einfach auch in den jungen Jahrgängen U11, 12, 13 auch schon viel unterwegs sind. Da sind auch die Trainer ein Stück weit mit in der Verantwortung, wenn sie mal was sehen auf Turnieren oder auch bei gegnerischen Teams, das weiterzugeben. Und dann geht's halt einfach um diesen persönlichen Kontakt. Dass man einfach so dieses People-Business drauf ansprechen, eine Idee zeigen, die Eltern vielleicht mit ins Boot nehmen. Ich glaube, das hat viel mit Fleiß zu tun. In der aktuellen Situation brauchen wir auch kreative Ideen, ein Stück weit mehr Mut zu haben, Dinge zu tun, die man vielleicht so nicht tut. Aber ich glaube, das sollte unseren Weg sein.
Kannst du das an einem Beispiel festmachen?
Ganz banal. Wenn man jetzt sagt, wir haben ein junges Talent, U13-Spieler, den würden wir gerne zum SV Waldhof holen, dann ist es schon auch ein Stück weit meine Verantwortung, da mal sich drum zu kümmern und die Eltern zu kontaktieren, wie sieht's denn aus? Das ist die Idee. Ich glaube, das ist bei den großen Vereinen, wenn wir jetzt mal die TSG Hoffenheim, nicht gang und gäbe, dass sich da der NLZ-Leiter drum kümmert. Dann sind dann viele andere Positionen verteilt, die diesen Job übernehmen. Aber hier ist es einfach so, dass ich glaube, das ist wichtig, dass es auch so in mein Gebiet mit reinfällt.
Also einfach auch die Ansprache und dann die direkte persönliche.
Einfach auch die Eltern mitzunehmen. Ey, wir haben diese Idee, wir arbeiten mit der Schule zusammen. Wir können uns das und das vorstellen. Aber auch nicht nur, dass wir das Talent ein Jahr zu uns holen, sondern schon auch einen Ausblick haben. Was haben wir mit dir vor in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren? Und dann ist es so, wir müssen uns natürlich auch freimachen, dass jedes Talent, das wir bekommen und zu uns in die Jugend holen, dass es funktioniert, Profi zu werden. Aber wir haben trotzdem auch diese Verantwortung, davon bin ich überzeugt, Werte zu vermitteln. Egal, ob das klappt mit dem Profifußball, aber es geht bei jungen Menschen, davon bin ich überzeugt, um mehr, wenn man hierher kommt, dass man so diese gewissen einfachen Dinge, die ich sehr schätze, hallo, auf Wiedersehen, danke, bitte, Blickkontakt. Ja, das ist schon auch ein Stück weit unsere Verantwortung. Ich sage nicht, dass wir die Kinder erziehen müssen, gar nicht. Aber so die Grundwerte, das ist wichtig. Und da kommt vieles dazu. Und ich glaube, so ist es dann uns auch wichtig oder mir sehr wichtig, das den Eltern einfach auch zu vermitteln. Ein bisschen losgelöst nur vom Fußball. Es geht um mehr. Es geht so, wie soll ich sagen, so ein bisschen auf das Vorbereiten, was kommen kann.
Du hast auch gesprochen von einer Idee. Heißt es auch eine Spielidee, dass man die Vorstellung hat, es wird von einer gewissen Jugend an ein gewisses System gespielt oder geht es darum, um individuelle Dinge gleich auszubilden oder wie kann man sich das vorstellen, was da dahinter steckt dann?
Es geht definitiv um eine Idee. Das ist sehr, sehr groß gegriffen. Ich finde, über Spielsysteme zu reden, da tue ich mich immer so ein bisschen schwer. Es geht um die Sache. Aber wir wollen schon auch eine, ich sage es mal, eine gewisse DNA haben, dass man, wenn man den Waldhof in der Jugend sieht, dass man sagt, boah, dafür steht diese Nachwuchsabteilung. Natürlich brauchen wir das in verschiedenen Phasen. Das heißt einfach, wir müssen eine Idee haben, wie entwickeln wir ein junges Talent? Was ist unser Plan? Wir müssen eine Idee haben, was tun wir zusammen, wenn wir spielen? Wir müssen aber auch eine Idee haben, wie wir auftreten in der Öffentlichkeit. Und zwar sagen wir, Trainerteam, Verantwortliche. Wie präsentieren wir uns? Also das heißt, es ist so ein Komplettpaket. Und ich glaube, da gehört alles dazu, ja.
Also dass man weiß, das ist der Waldhof, da steht was dahinter.
Ich finde auch immer wichtig ist, wenn man von der Idee redet, jetzt nehmen wir es mal ganz einfach von der Spielidee, dann musst du immer so ein bisschen gucken, du nimmst mal das Umfeld dazu, in welcher Stadt, bei welchem Verein befindest du dich gerade. Und wir in Mannheim sind ein bisschen als Arbeiterstadt bekannt und ich finde, sowas sollte man dann schon auch sehen, dass wir in der Jugend fresh sind, dass wir aber auch mutig sind, aber auch bereit sind zu leiden. Dass du einfach mal guckst, okay, was gibt dir die Region, für was stehen wir denn hier? Und ich glaube, das musst du in diesem Verein dann einfach vermitteln.
Du hast auch gesagt, das Nachwuchszentrum soll wieder so ein Aushängeschild werden. Welche Schritte müssen da konkret folgen, auch was die Infrastruktur vielleicht betrifft?
Ja, natürlich. Ich glaube, wenn wir es nachhaltig gut machen, dann können wir von den Jungs, die dann irgendwann mal oben landen, profitieren. Nehmen wir jetzt einfach mal Kenny Okpala. Also das erste Aushängeschild sein kann. Ich glaube, der macht das auch momentan gut, spielt in der dritten Liga, hat es, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, alle 4 Spiele gemacht. Dahin müssen wir kommen. Natürlich ist es von der Infrastruktur so, dass wir da einfach auch die nächsten Steps machen, aber das geht nicht von heute auf morgen. Das ist so, dass wir da einfach gucken müssen, wie können wir uns über die Jahre, über die nächsten Jahre hin besser aufstellen, klar.
Du hast den Bereich schon angesprochen, der sich auch abseits des Blatts so ein bisschen befindet, von Anpfiff ins Leben, dem pädagogischen Begleitkonzept der Hopp-Stiftung, die ja aus Hoffenheim bestens bekannt ist, musste sich der Waldorf bekanntermaßen ja trennen, um die Lizenz zu kriegen vom DFB für ein eigenständiges Nachwuchsleistungszentrum. Aber gerade die schulische Betreuung und die begleitenden Dinge neben dem Platz sind ja wesentliche Teile von einem schlüssigen Jugendkonzept. Wie könnt oder wie wollt ihr diesen Wegfall kompensieren? Du hast jetzt vorhin gerade kurz angesprochen, wie dieser Schule oder so. Wie kann man sich das vorstellen? Hausaufgabenbetreuung oder was da alles dazugehört, wenn die Jungs dann vielleicht halt mal den ganzen Nachmittag im Zentrum sind?
Da sind wir auch in Gesprächen mit der einen oder anderen Schule, wo wir dann einfach auch gucken, okay, wie machen wir es? Ich bin ein sehr, sehr großer Freund, dass wir versuchen, in jedem Gebiet, das wir abdecken wollen, Spezialisten brauchen. Natürlich ist immer auch eine finanzielle Situation, aber Spezialisten brauchen, die einfach eine Idee haben, zum Beispiel jetzt halt in dem pädagogischen Bereich, dass wir da einfach jemand haben für uns, der den Hut auf hat und sagt, ey, das ist meine Idee, wie sieht's denn aus? Können wir die umsetzen? Wie können wir das umsetzen? Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe, mit Fleiß, vielleicht auch mit kreativen Ideen, den Jungs ein Paket zu bieten, das einfach für uns passt und für die Spieler passt, sodass sie sich ja wohlfühlen.
Und da seid ihr dran im Moment.
Das sind so Strukturen, die ein Stück weit schon da sind, die wir natürlich verbessern müssen.
Wir haben anfangs seine Erfahrungen in der Hoffenheimer Akademie angesprochen. Wo unterscheidet sich da die Arbeit beim Waldhof naturgemäß von einem Erstligisten, der führend in dem Bereich ist, wahrscheinlich auch deutschlandweit, wenn man das betrachtet? Wir haben jetzt gerade bei dem Vorbereitungsspiel schon allein die Platzsituation sehen können bei der Akademie. Da kann man ja überhaupt keine Vergleiche ziehen. Wenn du das vielleicht nochmal vergleichen kannst von deiner Erfahrung her.
Ich glaube, das wäre jetzt vermessen, das zu vergleichen, weil ich finde, da muss man ein bisschen ausholen. Ich bin 2002 nach Hoffenheim gekommen. Und wenn man dann mal so sieht, wo die Jugend damals stand, was passiert ist, das ist genau das, was ich sage. Es ist nachhaltig. Und ich glaube, wir haben, jetzt muss ich überlegen, 2006 kam Ralf Rangnick mit, glaube ich, Bernhard Peters damals und haben dann, sagen wir mal, diese Nachwuchsarbeit auf Vordermann gebracht mit einer Vision, mit einer Idee. Natürlich auch mit dem nötigen Kleingeld, das halt da war. Aber ich finde, das Geld ist nicht mal das Entscheidende, sondern du brauchst Menschen, Leute, die eine Idee, eine Vision haben. Da hat es auch gedauert, 3, 4, 5 Jahre, bis die ersten Talente dann oben gelandet sind. Und das ist so, dass das einfach nicht vergleichbar ist. Ich glaube, die TSG Hoffenheim ist deutschlandweit Top 3. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Aber die Verzahnung stimmt einfach auch. Das heißt, die jungen Talente haben in Hoffenheim auch eine Chance, Bundesliga spielen zu dürfen. Wenn man dieses Jahr Tim Drexler, der rauskam, Dennis Geiger jetzt schon länger oder auch Umutu Humcu, Tom Bischoff. Also das heißt, dieses Bild, das den Jungs gezeigt wird, ist so nachhaltig, dass sie auch oben Bundesliga-Minuten sammeln können, um dann den nächsten Schritt zu gehen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass wir nicht nur sagen, wir haben eine gute Jugendarbeit, sondern wir brauchen auch eine Durchlässigkeit. Immer im Vordergrund die Qualität der Spieler. Also wir wollen keinem jungen Talent was schenken, sondern wir wollen sie so gut besser machen, dass sie auch jetzt Ist-Zustand Drittliga-Fußball spielen können. Da ist es schon so, dass die TSG Hoffenheim das top gemacht hat.
Und die Tatsache, dass beim Waldhof stattdessen Geld für ein Kunstrasenfeld gesammelt oder sammeln muss, das den Maßen entspricht und die U17 im Moment ausweichen muss auf die Schönau, hat dich da nicht abgeschreckt?
Nein, gar nicht, sondern diese Kreativität, dieses Herzblut, was dann drinsteckt. Man muss sich jetzt mal vornehmen, dass dann einfach Geld gesammelt wird über Sponsoren, Spenden von Menschen, die das für diesen Verein tun. Das ist eher was, wo ich sage, wow, das hat schon was. Und wenn wir das kombinieren können mit einer Idee und vielleicht dann auch mit dem einen oder anderen Sponsor mehr, der dann für die Jugend da ist, kann das gut werden. Natürlich ist das momentan einfach so, dass wir, wie schon gesagt, kreativ sein müssen und vielleicht auch den einen oder anderen Weg gehen müssen, der untypisch ist.
Endlich das DFB-Siegel zu kriegen für ein Nachwuchsleistungszentrum, das ist schon länger der Wunsch. Der Zielkorridor war jetzt immer so der nächste Jahreswechsel. Wie optimistisch bist du, dass das klappt und was fehlt noch im Moment? An einfach, da muss man ja gewisse Dinge dann einfach abarbeiten, eine Checkliste und so weiter. Wie steht ihr da?
Wir sind da relativ weit. Ich glaube, die Checkliste ist fast komplett und ich bin auch davon überzeugt, dass es spätestens zur neuen Runde, also das heißt fast in einem Jahr, dann soweit ist, dass wir einfach mit unseren Jugendmannschaften in den NLZ-Ligen spielen können. Inwieweit vorher schon, sagen wir mal, dieser Stempel NLZ drauf ist, das liegt dann beim DFB, klar.
Schauen wir mal auf den Ist-Stand der Jugend. Wie viele Mannschaften zählen zu deinem Bereich aktuell und ab wo geht es dann konkret auch in den Leistungsbereich?
Wir haben, wenn ich jetzt mal die die Bove Kids, die Ballschule Weckler, starten wir mit der U10 und die höchste Mannschaft ist die U21. Sind dadurch, dass wir keine U18 haben, 10 Mannschaften und wir haben es kategorisiert. Also das heißt, wir haben die Grundlage, wir haben den Aufbaubereich und den Leistungsbereich. Leistungsbereich zählt bei uns die U21, U19 und U17. Das ist so mein Aufgabenfeld. Der Ist-Zustand ist so, dass wir mit der U17 in der höchsten Liga spielen und das auch richtig ordentlich machen. Wir haben jetzt, glaube ich, 7 Punkte aus 4 Spielen. Mit der U19 haben wir gestern wirklich ein Top-DFB-Pokalspiel gegen Freiburg gemacht, was wir leider verloren haben. Aber so dieses Komplettpaket, dieses Auftreten gegen einen großen Gegner, hat mir schon gefallen. Und das ist so, dass wir da Step-by-Step einfach weiterkommen müssen.
Ja, Aushängeschild ist tatsächlich die U17 in dieser Nachwuchsliga. Du hast es angesprochen, nach 4 Spielen auf Platz 3 der Gruppe A. 2-2 am Wochenende bei den Stuttgarter Kickers. Das lässt sich gut an, ne?
Ja, ich finde, das ist auch genau das, dass man da sagen kann, okay, wir versuchen mit unseren Mitteln die Jungs ein Stück weit zu entwickeln, besser zu machen. Und dann sieht man das jetzt auch in der 17, dass das gut läuft, ja.
Sind da auch Spieler dabei, die Potenzial für höhere Aufgaben haben? Oder kann man das in der Altersklasse jetzt noch gar nicht so absehen?
Doch, ich finde schon, dass man in der 17 schon schauen kann und das eine und andere sieht. Wir haben gute Jungs dabei, auch Talente mit Fantasie, wo wir uns schon auch vorstellen können, ey, das wird interessant. Wir haben jetzt letzte Woche Mittwoch das erste Mal so ein Perspektivtraining angeboten für die Top-Talente von der U21, U19, U17. Das Training hat Marco Antwerpen geleitet und einfach den Jungs zu zeigen, hey, ihr seid im Fokus, wir haben euch im Auge und bieten euch natürlich auch so ein bisschen diesen Kontakt mal zu den Profis an. Das ist für die Jungs, glaube ich, ein super Gefühl, einfach auch mal unter dem Cheftrainer zu trainieren, der dann auch weiß, okay, Spieler XY gefällt mir mit einem Weitblick und das gefällt mir auch.
Das ist ja auch der Punkt Verzahnung, den du vorhin angesprochen hast, eine Durchlässigkeit, dass die Jungs auch sehen, ich kann da tatsächlich in den Fokus rücken, wenn ich meine Leistung bringe. Ne?
Genau, das ist wichtig. Und ich glaube auch, also mein Eindruck aus der, sagen wir, auch in der Kürze der Zeit, wo ich jetzt hier bin, ich glaube, dass das auch für die Fans, für den SV Waldhof noch immer was Schönes ist, gerade aus der Geschichte heraus geprägt, wenn da ein junges Talent aus der eigenen Nachwuchsabteilung kommt und dann im Karl-Benz-Stadion Fußball spielt. Ich meine, wenn wir jetzt mal zurückgehen und will da jetzt auch gar nicht groß in der Vergangenheit rum erzählen, sondern aber was für Spieler hat der SV Waldhof rausgebracht? Also es sind schon ein paar Kranten dabei. Und die könnte ich jetzt wahrscheinlich nicht mal aufzählen, weil dann wäre der eine oder andere wahrscheinlich noch sauer, weil ich ihn vergessen habe. Und ich glaube, das ist auch natürlich das, was man nicht vergessen darf. So diese, ich sage jetzt mal, einfach diese Wucht der Geschichte, ohne die zu hoch zu hängen.
Besteht dann nicht wieder die Gefahr, dass man die Spieler vielleicht dann abgesaugt kriegt vorher, bevor sie den Sprung schaffen? Oder siehst du durch die Stufe dritte Liga, dass die ja noch ein bisschen weiter drunten ist, eher die Möglichkeit, die Spieler zu halten? Also ich glaube, die ganz großen Top-Talente, wenn da natürlich einer kommt und er kriegt ein Angebot vom KSC oder von Hoffenheim, dann wird es schwer sein natürlich. Aber die Perspektive dritte Liga, die ja vielleicht als unterste Profiliga immer noch so eine Stufe ist, wo Entwicklung möglich ist, sieht man auch mit den zweiten Mannschaften, die da spielen, dass das eine Chance ist, tatsächlich Talente ein bisschen länger zu halten?
Glaube ich schon, ja. Wobei es halt definitiv um Qualität geht. Und wir dürfen halt das auch nicht vergessen, wenn wir ein Top-Talent dann in der U19 an die TSG Hoffenheim verlieren, weil der dann einen Profivertrag bekommt, dann ist es ja trotzdem auch ein extrem gutes Feedback für uns. Natürlich ist es nicht der Wunsch, Spieler zu verlieren, aber in dem Moment, wo wir die guten Jungs zu den Großen abgeben, dann können wir ja sagen, ey, wir haben eine gute Arbeit gemacht, das wird auch anerkannt. Ist ja was Positives für uns, um dann vielleicht den einen oder anderen mehr zu bekommen. Womit ich mich schwer tue, ist einfach, wenn dann Talente vom SV Waldhof zum SV Sandhausen gehen. Ich glaube, dort wird auch gute Arbeit gemacht, bin davon überzeugt. In meiner Wahrnehmung sollten die Jungs dann hier bleiben. Oder wenn sie nach Darmstadt gehen, dann müssen wir so gut sein, dass sie sagen, ja, dann bleiben wir beim SV Waldhof. Wenn die Großen kommen, TSG Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, egal wer es dann auch ist, dann sage ich ja klar, dann haben wir viel, viel richtig gemacht. So sehe ich das.
Das könnte sich ja auch finanziell irgendwann mal dann auszahlen. Ne? Ist ja auch ein Punkt, den man auf der Rechnung haben muss.
Gleich. Ich glaube, so ein NLZ sollte zwangsläufig irgendwann auch natürlich wirtschaftlich denken, weil junge Talente, gerade auf dem heutigen Markt, die bringen den einen oder anderen Euro, ja.
Die U17, wir hatten es angesprochen, ist so eine Mannschaft, die im Moment so Magnetwirkung vielleicht auch haben kann. Wie wichtig ist es, dass man weitere Mannschaften auf dem Niveau etablieren kann? Oder kommt es dann automatisch, in Anführungszeichen, wenn man halt in diesen NNZ-Ligen spielt und sich halt dann auch mit den Mannschaften misst, die den entsprechenden Namen haben?
Ich glaube, das kommt dann wirklich automatisch, dass du, klar, wenn du jetzt als NNZ gelistet wirst, dann auch automatisch in den höchsten Ligen spielst, einen anderen Maßstab hast, dich anders messen musst, attraktiver bist. Was für uns ein Vorteil ist, A, um natürlich Spieler für uns zu gewinnen, einfach auch mit der Zugehörigkeit der Liga, aber auch dann den Ist-Zustand zu sehen, okay, wo fehlt es uns denn im Leistungsvergleich? Was müssen wir besser machen? Wo müssen wir mehr arbeiten?
Du hast einen völlig anderen Weg beschritten als Spieler. Ich habe mal aus Neckarsteinach gescoutet damals, über die Verbandsliga dann zu 25 Einsätzen in der Bundesliga in Hoffenheim. Ist das heute überhaupt noch denkbar? Es gibt immer wieder diese Spätstarter-Karrieren, Füllkrug zum Beispiel, die jetzt nicht die klassischen LNZs durchlaufen haben. Aber ist es noch ein Weg, der heute gangbar ist?
Ich glaube schon, dass das noch funktioniert. Ich glaube, da gehört natürlich immer so ein bisschen Glaube und natürlich viel Glück dazu. Bei mir war es aber tatsächlich so, dass ich schon mit 18 bei der TSG war, 2002 dorthin, Drittliga gespielt unter Hansi Flick und immer so ein bisschen auch sehr talentiert bestimmt war. Und man hat mir auch mehr zugetraut, denn ich war, glaube ich, nicht der Fleißigste. So diese Wichtigkeit, Profi zu sein, war, glaube ich, mir jetzt nicht ganz so wichtig. Ich dachte dann eher, so, mit dem Talent reicht es. Und mein Glück war dann, glaube ich, tatsächlich so, dass es irgendwann einmal funktioniert hat, dass ich das verstanden habe, um was es geht. Dann kam natürlich mit Markus Gisdol einfach auch ein Trainer, der mich kannte aus der U23, der mir dann einfach das Vertrauen geschenkt hat. So kam das eine zum anderen. Ich kann dann definitiv sagen, wenn du mit 29 nochmal Bundesliga spielen darfst, dann genießt du das anders, dann genießt du die Momente anders. Du dann einfach weißt, okay, ich sage jetzt mal ganz bewusst, auf der Zielgeraden, meine Karriere ist bald vorbei, jetzt fährst du mal jeden Tag ins Training und freust dich auf das, was kommt.
Der Name ist schon gefallen, Hansi Flick, Markus Gisdol. Du hast in deinem Weg in Hoffenheim viele Trainer erlebt. Ralf Rangnick haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Hüb Stevens war da, Julian Nagelsmann hast du bestimmt über die Jugendarbeit kennengelernt. Nimmt man sich da von jedem was mit oder was hat dich da zum Teil von diesen ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten, was hat dich da am meisten geprägt oder was hast du da mitgenommen?
Ich hatte Julian tatsächlich noch als Trainer. Also das heißt, ich war damals verletzt, aber das letzte Jahr, halbe Jahr habe ich mitverfolgt. Also wir haben da auch schon einen engen Draht gehabt. Ich hatte, glaube ich, das Glück in meiner Karriere bei einem Verein gewesen zu sein, der innovativ, kreativ war und ich unglaublich dankbar dafür bin, mit diesen Trainern zusammenzuarbeiten, weil du, so wie du jetzt auch sagst, überall was mitnehmen kannst. Total verschiedene Charaktere dabei, aber was ich sagen kann, waren alles unfassbar fußballverrückte Menschen, die das total gerne gemacht haben, jeder auf seine Art und natürlich nimmt man das eine oder andere dann einfach für seine eigene Karriere, aber auch für seine menschliche Entwicklung mit.
Was hast du gedacht, als es hieß, Nagelsmann wird Bundestrainer?
Interessant, weil natürlich ist es auch so, ich habe die Frage jetzt auch schon gestellt bekommen, ich war selbst Trainer und jetzt bist du Nachwuchschef. War das so deine Idee? Und bei mir ist es so, ich habe keine Karriereplanung. Also es ist wirklich so, weil ich gefühlt so ein Bauchmensch bin und ich glaube, dass gerade auch in dieser Fußballbranche so extrem wenig planbar ist. Wenn ich mit Julian damals 2016 erzählt, ey, in 8 Jahren bist du Nationaltrainer bei der Heim-EM, hat er zu mir gesagt, also Dachschaden. Ich meine, wir können da jetzt weiterspinnen. Hansi Flick war Geschäftsführer Sport bei der TSG Hoffenheim und hätte ich ihm damals erzählt, du Hansi, jetzt machst du erstmal mit den Bayern den Durchmarsch und holst jeden Titel, der einfach nur im Raum steht und danach gehst zum FC Barcelona, dann hätte er wahrscheinlich mir die Kündigung geschrieben. Aber was ich damit meine ist, ja, Fußball ist nicht planbar. Ein Stück weit schon, aber so für seine eigene Karriere, weil es so schnell gehen kann, musst du ein Stück weit auch offen sein für neue Dinge. Ich für mich brauche, glaube ich, so dieses Gefühl, dass es sich richtig anfühlt. Und das war beim SV Waldhof jetzt der Fall.
Und der Bundestrainer Nagelsmann, den wir bei Presseterminen oder im Fernsehen erleben, ist es der Julian Nagelsmann, den du auch selbst erlebt hast?
Würde ich fast so unterschreiben, ja.
Also hat sich nicht groß verändert?
Ich glaube, er hat sich nicht verändert. Wenn dann überhaupt, dass er vielleicht ein bisschen wortkarger wird. Natürlich passt das sich so ein Stück weit auch der Branche an, weil ja, es fliegt dir halt dann doch das eine oder andere ums Ohr.
Marcel Rapp gehörte zu dem Trio, das nach der Freistellung von Alfred Schreuder mit ihren Matthias Kaltenbach die TSG 2019-20 dann noch in die Europa League geführt hat mit so einem Endspurt. Der sitzt jetzt bei Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel auf der Bank. Gibt es da auch noch einen Kontakt?
Wir haben wenig Kontakt. Ich glaube, das letzte Mal habe ich ihm geschrieben, zum Aufstieg gratuliert. Und freut mich natürlich für ihn. Ich glaube, das, was er da in Kiel aufgebaut hat, ist top.
Bei dir hieß es jetzt im Mai bei der Verabschiedung bei der TSG, dass es nun auch in Richtung Cheftrainerstelle gehen soll und dass es erste Gespräche gegeben habe. Hat sich da über den Sommer was zerschlagen oder wie kam es dazu, dass es jetzt doch nochmal Richtung Nachwuchs ging?
Es ist so, wie ich eben muss ich für mich richtig anfühlen. Und ich hatte mehrere Gespräche, jetzt auch gerade verschiedene Vereine, auch Co-Trainerposition war dabei. Es hat sich aber noch nicht so richtig angefühlt. Dann kam die Thematik SV Waldhof, so mit dieser Idee, gerade Anthony Loviso, die Familie Bates, hatte da die Idee, was aufzubauen. Ich fand die Idee total interessant, konnte mir das vorstellen. Ja, dann habe ich mich drauf eingelassen.
Und welche Rolle hat da Anthony gespielt? Den kennst du sicher auch über die Hoffenheimer Schiene noch.
Genau, wir kennen uns tatsächlich aber eher flüchtig. Er war total engagiert, hat mir einfach auch ein gutes Gefühl gegeben. Er hat mir das Gefühl, dass er es unbedingt machen möchte mit mir und war da schon auch die treibende Kraft.
Verspürst du so eine Aufbruchstimmung am Alsenweg, wenn man jetzt gesehen hat, da werden die Trainingsräume wieder ein bisschen umgestaltet, ein Fitnessraum eingerichtet, wo man eigentlich dachte, das gehört zum Standard beim Drittligisten. Auf der Geschäftsstelle Wechsel, neue Ideen, das Social Media hat sich alles so ein bisschen geändert. Spürst du das auch so ein bisschen, dass sich da was bewegt, einfach in eine richtige Richtung? Oder wie ist dein Eindruck generell?
Also ich komme aus Heidelberg, ich glaube, bin dann schon auch nah dran, auch an den Menschen hier. Natürlich bewegt sich da was, das sieht man. Ich glaube, wer das nicht sieht, der verschließt die Augen. Aber ich glaube, da muss es auch hingehen. Das muss so sein, dass der SV Waldhof wieder attraktiv wird auf verschiedenen Ebenen mit verschiedenen Ideen. Und ich glaube, das machen sie gerade richtig gut. Also ich finde schon natürlich immer so ein bisschen gerade auch der Ist-Situation getrübt, weil es einfach auch ein Ergebnissport ist, weil wir uns nichts vormachen. Aber so das Komplettpaket finde ich top.
Und welchen Bereich kann dann diese Nachwuchsabteilung spielen in einem möglichen Aufbruchsszenario?
Ja klar, dass wir versuchen, unseren eigenen Weg zu gehen mit unserem eigenen Tempo, aber schon auch angepasst an den Sachen, was die Profis vorleben. Jetzt nehmen wir dieses banale Beispiel Kraftraum. Dann ist es einfach so, Profis kriegen ihren Kraftraum, ich glaube, es wird umgebaut, dass wir dann auch da sind, ey, komm, dann machen wir die Nachwuchsabteilung gleich dazu. So diesen Antrieb selbst zu haben, zu sagen, hey komm, lass uns den Standard auch hier verbessern, auch wenn es dieser kleine Step erstmal ist, aber wir müssen dieses Tempo auch mitgehen. Social Media zum Beispiel ist heutzutage einfach auch für einen Verein, für eine Nachwuchsabteilung wie bei uns in Mannheim Pflicht, weil du da einfach auch ein Bild abgeben kannst, das nach außen dasteht, um einfach auch da attraktiver zu werden.
Ja, Kai, lass uns zum Abschluss vielleicht noch in die Zukunft blicken. Was wäre deine Wunschvorstellung für die Waldhof-Jugend in 5 Jahren?
5 Jahre ist schon ein weiter Blick. Meine Wunschvorstellung ist es schon, dass wir so gute Arbeit machen, dass wir in 5 Jahren den einen oder anderen bei den Profis sehen. Dann gerne auch in der 2. Liga.
Wunderbar. Dann reden wir in 5 Jahren nochmal. Laden wir dich nochmal ein. Je nachdem, ob du da noch da bist, du hast gerade gesagt, es ist ein schnelllebiges Geschäft. Aber das ist natürlich interessant zu sehen, wie sich die Jugendarbeit jetzt da entwickelt. Und ich könnte mir vorstellen, dass da tatsächlich ein bisschen Schwung auch reinkommen kann in Zukunft. Ja, das war's dann auch schon wieder. Wir melden uns erneut am 18. September nach dem Auswärtsspiel in Rostock. Bis dahin freuen wir uns immer wieder auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast@mannheimer-morgen.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Und am besten lasst ihr ein Like und noch besser ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Außerdem dürft ihr natürlich auch gerne unseren Buwe-Newsletter abonnieren, der dann immer freitags in eurem Postfach landet. Zudem haben wir noch weitere interessante Podcasts wie den Adlercheck Mensch Mannheim, unsere Nachrichtenpodcasts und den sehr hörenswerten Trauerpodcast Weiterleben im Angebot. In diesem Sinn, tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund. Euer Thorsten Hof und nochmal vielen Dank an Kai Hertling für den Besuch bei uns im Studio.
Dankeschön.
Ein Podcast des Mannheimer Morgen.